Es ist ein Privileg, zu da sein. Danke vielmals für die Einladung. Danke vielmals Hans-Peter und Thomas für die coole Betreuung heute Morgen, für das Willkommen heißen. Ich fühle mich sehr willkommen da. Danke vielmals. Ich hole jetzt gerade noch schnell zwei Stühle. Ich habe gedacht, ich muss das Ganze ein bisschen anschaulich machen. Sonst wird das so trocken und abstrakt. So wichtig ist es nicht, dass es genau sind. Aber ihr wisst, da hat es zwei Stühle. Das ist schon mal gut. Genau, so, und jetzt muss ich noch schnell die Seite stellen, dass ich nicht viel zu lang schwätze. So. Jetzt bin ich eingerichtet. Jetzt kommt es, glaube ich, gut. Genau. Vielleicht kurz noch zu mir. Ich mache im Moment die Ausbildung zum Sozialdiakon am TDS Aarau. Das ist, Sozialdiakonen sind alles, was nicht Pfarrer ist, in der Landeskirche. Die machen von Jugendarbeit, Senioren, was auch immer. Relativ viel Bereich. Es geht um soziale Arbeit und Theologie gleichzeitig. Ich bin auch zu 50% als Jugendarbeiter der Landeskirche Seen angestellt. Von dort kenne ich auch den Christian. Er macht im Moment die SLA in Aarau, ist also auch in Aarau wie ich, aber eine andere Schule. Und er erzählt mir immer wieder mal, was läuft dort. Und es ist einfach, es begeistert mich, was Gott ja bewirkt in seinem Leben. Und ja, wie krass das auch mich beeinflusst und verändert, wenn ich schon nur ihm zuhöre. Es ist mega ermutigend. Jetzt habe ich gedacht, fangen wir heute mit etwas ganz Neuem an. Ich würde das gerne mal ausprobieren mit euch, und zwar mit ein paar Proklamationen und Deklarationen. Ich weiss es nicht, ich habe das einfach auf Englisch gelernt. Ich habe in England studiert und in England Bibelschule gemacht. Und jetzt hat es einfach Declarations. Und darum muss ich das halt ein bisschen auf Deutsch übersetzen. Es geht so, ich rede euch etwas vor, ich spreche einen kurzen Satz und ihr sprecht mir das nach. Es geht darum, dass wir Wahrheiten über unserem Leben aussprechen. Also das Erste ist, was ihr mir nachsagen könnt, heute wird Gott mich verändern.
Heute wird Gott mich verändern.
Ich werde nie mehr der gleiche sein.
Ich werde nie mehr der gleiche sein.
Gott sieht mich und ist mega begeistert. Was mich definiert, ist, was Gott über mich denkt.
Was mich definiert, ist, was Gott über mich denkt.
Und nicht meine Vergangenheit.
Und nicht meine Vergangenheit.
Meine Fehler demotivieren Gott nicht.
Meine Fehler demotivieren Gott nicht.
Nichts ist unmöglich.
Nichts ist unmöglich.
Amen. Ja, jetzt ist fertig, doch. Aber ist gut, das Amen dürfen wir auch sagen. Das ist wichtig, oder? Das sagt doch der Paulus. Man soll mit dem Amen bekräftigen. Genau. Also, ich habe mir überlegt, was ich euch mit vielen erzählen. Es geht heute um, wie Gott über uns denkt. Was ist sein Herz? Und was ich will vergleichen, und das ist jetzt genau die zwei Stühle, oder? Da, auf dem Ojus linken Stuhl, ist eine weltliche Mentalität, ein Leistungsdenken, ich habe es auch schon gehört, das heisst auch eine Waisenkind-Mentalität, ist schon verglichen worden. Und da eine ist die Mentalität von einem wahren Königskind, von einem Kind Gottes, das verstanden hat, wer Gott ist und wer es selber ist. Und die zwei Stühle oder eben die zwei Perspektiven möchte ich mit euch heute vergleichen. Wenn ich jetzt da sitze, dann, jetzt muss ich aufpassen wegen Mick, da muss er auf der Seite sitzen. Sehe ich euch, aber ich habe meine Perspektive, ich bin genau von da. Und wenn ich jetzt da über sitze, dann sehe ich immer noch genau das Gleiche, aber aus einer anderen Perspektive. Macht Sinn, oder? Um das Ganze ein bisschen anschaulich zu machen, erzähle ich euch vor allem heute von meinem Zeugnis, was mein Weg war, mein Weg mit Gott in Bezug auf die zwei Perspektiven. Ich hoffe, es hat ein bisschen Fleisch im Knochen, es wird ein bisschen echt, ihr versteht, was ich meine. Und ich gehe darum aber auch ein bisschen weniger auf die Bibel ein, aber ich erzähle euch dafür ein bisschen mehr. Nach dem Militär, ich habe zuerst das Gymi gemacht, bin nachher ins Militär Nachher bin ich nachher 3 Jahre lang auf England, habe dort Theologie studiert. Und das war eine ganz wichtige Zeit in meinem Leben, weil dort war so ein bisschen die Zeit, so 19, 20, 21, ich weiss es nicht ganz genau. Extrem lang her. Vor 1000 Jahren. Nein, ich bin jetzt 25 übrigens. Also, vor etwa 5 Jahren war das. Dort war für mich ein Neuanfang mit Gott. Ich bin mit Gott aufgewachsen, es war normal in meiner Familie, wir sind immer Kirche und so. Und ich habe wirklich an Gott geglaubt, das war ganz klar so. Und das ist, ich sage immer so salopp, ja, wenn ich gestorben wäre, wäre ich sicher in den Himmel gekommen, ist alles gut, Gott hat mich gerettet, ich habe mich für ihn entschieden und so weiter. Aber es war wie so, für mich war es so unbefriedigend gewesen. Mein Lifestyle hat überhaupt nicht so ausgesehen, wie ich es mir vorstelle. Und es hat einfach einen Neuanfang gebraucht, wo man wirklich Gas gibt, wo ich eben das so machen wollte, wo ich wirklich so im Kopf hatte, macht so ein Christ, der nicht so lauwarm Christ ist, sondern der eben so on fire ist. On fire, das war so ein Schlagwort, wo ich so als Teenie und als Kind mitbekommen habe. Ich weiss nicht, ich bin mal in einer Lage gewesen, da haben wir so Bändel bekommen, da so Schlüsselanhängerbändel, wo dann die meisten so runterlampen lassen. Jetzt ist auch on fire drauf gestanden. Das ist so, wenn man so richtiger Christ ist, wenn man so richtig Jesus nachfolgt, dann ist man on fire, oder? Und ich habe aber selber noch gar nicht so ganz gewusst, was das heisst. Ich habe mir das auch nie bewusst überlegt. Das ist halt einfach irgendwie gespeichert, das ist irgendwie geprägt gewesen. Aber was ich irgendwie so ein bisschen gewusst habe, jetzt, wo ich zurückdenke, es hat irgendetwas mit Beten zu tun gehabt. Man betet viel und gern und man macht gern viel und lang Worship oder so, wie wir es jetzt erlebt haben. Nur die ganz on fire bleiben natürlich bis am Schluss und noch ein bisschen länger, oder? Weil die sind ja so leidenschaftlich, haben Leidenschaft für Gott und die sind immer dabei, jeder Anlass von der Kirche, jedes Gebetstreffen, jedes Erweckungsmeeting sind sie auch noch dabei, weil sie eben das auf dem Herzen haben und auch mega viel Zeit für das investieren. Es sind auch immer die, die Gottes Stimme hören, wenn man betet, oder? Es ist, wenn man so die noch so 3, 4, 5 Eindrücke haben, wo man dann fast ein bisschen bremsen muss, weil sie so gut Gott hören. Und es sind auch immer die, die so Träume haben und mit Gott so Begegnungen haben. Und wenn man sie mal fragt, dann kommen so 1000 Geschichten, wo mega coole Sachen, die sie mit Gott erlebt haben, die mich immer mega beeindrucken. Und das ist so ein bisschen meine Vorstellung gewesen, von was es wirklich heisst, so on fire zu sein, oder so. Ich habe mir das nicht klar theologisch überlegt oder so mega, ja, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck gewesen. Und das habe ich jetzt versucht zu leben. Und das ist noch herausfordernd, oder? Ich meine, wann hat man genug gebetet? Wann ist man jetzt noch on fire? Wann man es vielleicht nicht ganz so fühlt? Das sind so Fragen gewesen, die ich mir gestellt habe. Aus dem ganzen Entwicklung, aus dem Neuanfang, habe ich eine riesige Leidenschaft für eine Erweckungsgeschichte gehabt. Weil ich habe gedacht, hey, wenn man will on fire sein, dann muss man bei den Leuten anzapfen, die auch schon on fire gewesen sind oder auch jetzt sind. Und da habe ich viele Biografien gelesen, Erweckungsgeschichten, da hat es grosse Namen in der Kirchengeschichte, wo man so kann lesen kann, die mega viel Wunder und Erweckung erlebt haben. Das hat mich höchstens fasziniert. Das ist fast wie die Apostelgeschichte, die man so beim Paulus liest, oder? Das ist genau gleich. Es ist einfach wunderbar, so zum Zuhören, schauen und lesen, wie die da jenste Sachen erlebt haben. Und ich habe dann immer so ein bisschen versucht herauszufinden, was haben die richtig gemacht? Was ist so ein bisschen die wichtigen Schlüsselsachen? Ich möchte jetzt nicht sagen das goldige Rezept, aber ich habe wahrscheinlich schon ein bisschen nach dem gesucht. Und eins von diesen Sachen war Fürbitte. Ich habe immer wieder gelesen, ja, die Erweckung ist die Frucht von ehrlichem Gebet, jeden Tag auf die Knie vor Gott und so weiter. Und ich habe dann in meiner Uni, ich habe ja 3 Jahre studiert, dort haben wir immer ein Frühgebet gehabt. Und ich habe ein Frühgebet gemacht. Das war noch früher gewesen, da haben wir zum Teil 2 Stunden, zum Teil 1 Stunde früher sind wir aufgestanden, haben wir gebetet und so. Und manchmal sind Kollegen mitgekommen, manchmal haben sie auch verpennt und ich bin allein da gewesen, aber ich habe wirklich treu sein und habe gebetet und gemacht. Und ich habe das gar nicht so realisiert, aber es war eigentlich ein riesen Leistungsdruck gewesen für mich. Weil ich habe irgendwie so gedacht, ja, das ist so mein Ideal, so der Erweckungstipp, den ich so darüber gelesen habe. Und die beten ja so viel. Und ich habe gehört, ja, die einen beten da 3 Stunden Sprache pro Tag und so. Und das hatte ich doch nie geschafft. Nein, vergiss das. Das ist wirklich nicht meins. Also ich kann schon Sprache beten ab und zu, aber so nach 10 Minuten. Vielleicht mal in einem guten Worship für eine halbe Stunde. Und das hat zu gewisser Enttäuschung geführt. Das habe ich schwierig gefunden. Und was mich vor allem gestört hat, ist natürlich klar, es ist natürlich nicht ganz an mir gelegen. Oder? Es sind vor allem meine Mitstudenten gewesen, wo das Problem gsi sind in meinen Augen. Weil die haben natürlich nicht so fest mitbettet, oder? Wenn wir alle im Einklang als ganze Schule hätten können anstehen, der Feuerbeit, dann wäre vielleicht so ein kleines Fenster von Möglichkeiten aufgegangen. Aber so sind wir die Hände gebunden gewesen, oder? Habe ich nicht können machen. Und das ist so der, klar hätte ich euch das nie so gesagt. Und klar habe ich das auch nie so gedacht. Aber irgendwo unschwierig hat das schon ein bisschen mitgespielt. Und ich war schon ein bisschen das Opfer von den anderen, weil, ja, wenn sie mich nicht wieder bremsen, dann wäre es einfacher. Und da kommen wir wieder zu dem, das ist jetzt eben die eine Perspektive, die ich hatte. Also, ich sage dem einfach Leistungsdenken. Es geht immer darum, was ich mache, oder? Wenn man genug betet, wenn man genug arbeitet, wenn man genug in Sprache redet, wenn man was auch immer macht, dann kommt der Durchbruch, dann kommt der Segen von Gott, dann kommt so. Und weise Kind heisst es darum, weil ein Weise hat ja keine Eltern. Das ist von ganz klein auf sich selber gestellt. Das geht ums nackte Überleben. Da kämpft um jedes Stückchen Brot, alles. Das ist, da hat man immer zu wenig. Und dann, jetzt gehe ich wieder zurück auf meine Erlebnisse in England. 3 Jahre sind dann irgendwann vorbei gewesen. Und ich habe auch viel Gutes gelernt, aber das hat mich wirklich beschäftigt, die ganze Sache wegen dieser Erweckung und so, weil ich habe es so mega auf dem Herz. Und das ist wirklich von Gott gegeben, das Verlangen. Und die Sehnsucht nach dem Lebensstil, wo Jesus und auch der Paulus uns vorleben, in der Bibel, das muss doch möglich sein. Ich meine, Paulus, der Pharisäer war, schwale Leute umgebracht hat, ich meine, ich habe es noch niemand umgebracht und irgendwie sollte es doch Gott mit mir auch schaffen, wenn er es mit dem Paulus geschafft hat. Und dann bin ich in den USA, ein Jahr an der Bibelschule, die BSSM, das ist in Redding, Kalifornien. Die sind so bekannt, so, oh, es hat wirklich, es passiert mega viel Wunder. Und ich habe gefunden, ja genau, musst du Deko lernen, was passiert, oder? Dann bin ich da drin, habe ein Jahr an der Bibelschule gemacht. Und sie haben dann immer gesagt, ja, mega viele Leute kommen wegen der Wunder. Aber eigentlich geht es gar nicht um die Wunder, weil die Wunder sind ja nur ein Zeichen für Gott und bei uns schauen wir ganz etwas anderes an und dann erleben sie dann auch noch Wunder. Aber das ist wie die Frucht davon. Und das hat mir sehr sympathisch getönt, das hat mich eingelichtet. Da bin ich also an dieser BSSM gewesen, dort habe ich einen Kollegen gehabt, der heisst Fabian. Und der hat mal so ein Statement gemacht. Ich zeige euch jetzt einfach zwei kleine Erlebnisse aus der BSSM, die mich so ein bisschen angeregt haben zum Umdenken und die ich nicht ganz verstanden habe. Der Fabian hat gesagt, ja, ich habe mal so einen Moment gehabt in meinem Leben, da bin ich so angestanden und dann auch so eine Linie um mich gezogen. Er hat auch so gemacht, hat mir es sogar vorgezeigt, was er erzählt hat. Dann hat er gesagt, ja. Und dann hat er so deklariert, ja, da innen ist jetzt Erweckung. Und ich so, ja, schön. Das ist super für dich. Ich sehe die Erweckung nicht an dir, aber das ist okay. Und ich habe dann so gefragt, ja, Kollege, das kannst du jetzt nicht so. Also, ich habe ihm dann nicht gesagt, aber zu mir habe ich so gedacht, ja, das kannst du jetzt nicht einfach so sagen, weil wenn du sagst, da ist eine Erweckung, dann muss es aber dann auch so aussehen, weil sonst ist eine Erweckung nicht eine Erweckung, da musst du einen liefern, Kollege. Ja, wirklich, also dann muss es dann abgehen wie ein Zäpfchen. Es ist, lebst du da in deiner Illusion in der Wolke und bei dir ist ein bisschen eine Erweckung, aber in der Wirklichkeit ist er einfach ein ganz normaler Kollege, der ja, einfach rumläuft, jeder andere auch, oder? Das war so meine Frage. Und ich so, ja, also wieso, also was bringt jetzt das, oder? Und was er gemacht hat, also zuerst mal, der Fakt, dass ich einen Beweis brauche, dass er irgendetwas muss machen oder zeigen oder leisten, dass ich ihm glaube, dass bei ihm eine Wirkung ist, verratet wieder die Mentalität vom Leistungsdenken, oder? Ich meine, der Fabian ist nicht der Fabian, wenn er es nicht beweist. Er hat nicht eine Wirkung, wenn er es nicht zeigt. Und das ist die ganz klare Perspektive. Und versteht ihr, wenn ich sage, beten und so weiter und so fort, das sind alles gute Sachen, das mache ich jetzt auch. Vielleicht ein bisschen weniger verkrampft, aber ich mache es auch noch. Und, aber es geht um Perspektive, wie man die Sachen anschaut. Jetzt geht es nur ums Denken, wie schaue ich das an? Und ich habe eigentlich von ihm verlangt, dass er beweist, mir irgendeinen Beweis liefert, dass ich ihm glaube, dass er eine Wirkung um sich herum hat, oder? Und was ich dann entdeckt habe, ist der Satz gewesen, fordere deine Umstände mit dem Wort Gottes heraus und nicht das Wort Gottes mit deinen Umständen. Und das ist meine normale Denkweise gewesen, oder? Ja, jetzt haben wir das Wort Gottes. Gott gibt dir nicht nur, was er braucht, sondern er ist grosszügig. Dann schaue ich so in die Welt und sage, ja, es hat da viele Leute, die nicht das haben, was sie brauchen. Und auch Christen. Gott, kannst du mir das erklären? Und das ist eine berechtigte Frage. Aber was ich mache, ist, ich fordere das Wort Gott mit der Realität und meinem Umfeld raus. Und der Fabian hat es anders gemacht. Er hat gesagt, ich schaue jetzt nicht auf das, was ist, sondern ich schaue jetzt zuerst mal auf Gott. Und wenn dann Zeit ist, dass er wirklich sich zeigt, dann fordere ich die Realität oder mein Umfeld mit dem Wort Gottes aus und dann schauen wir, was passiert. Und das ist die Perspektive vom Kind von Gott. Weil das Kind von Gott glaubt mehr an Gott als an seine Umstände. Und das Kind von Gott hat kein Problem, wenn es mal nicht immer ganz so easy und locker und gut aussieht. Das ist normal. Es geht eben nicht darum, wie das, was ich gemeint habe, vormache, so zum die Realität verleugnen, oder? Um das geht es dann eben schon nicht. Aber man fordert die Realität und das Umfeld mit dem Wort Gottes raus. Der zweite, was ich euch noch erzählen will, ist der Leif Hetland. Das ist so ein mega lustiger Prediger. Der ist bei uns auch vorbeigekommen in der BSSM. Das ist so ein Norweger, so ein mega... also, wenn er ein Schweizer ist, würde ich sagen, er ist ein riesen Bünzli. Er ist so ein mega introvertierter, ruhiger Typ und hat so seine ganz komische Art zum Reden. Aber er ist mega lustig und er kommt ihm genau richtig über, wenn er das so macht. Und ich weiss, das wirklich, was mir von ihm bleibt, ist, er hat auch immer gesagt, so mit einem kindischen Smilen auf dem Gesicht, ja, ich bin einfach am Papi sein Sohn. Er hat das immer so gesagt. Mit dem Papi hat er natürlich Gott den Vater gemeint und nicht seinen lieblichen Vater. Und jetzt, im Hinblick auf die Perspektiven, oder? Ich habe immer gemeint, ja, Schlüssel zum Erfolg ist, oder zum Durchbruch, oder wie man das immer will nennen, ich muss genau dort sein, wo Gott will. Ich muss genau das machen, was Gott mir sagt. Und ich muss genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Dann passiert der Durchbruch, oder? Ich muss im absoluten Gehorsam leben. Das ist nicht schlecht mit Gehorsam, aber das Problem ist, ich habe alles zu einer Leistung gemacht. Weil wenn es dann mal nicht so ist, dann ist Gott gerade machtlos in meinen Augen, oder? Meine Leistung ist wichtiger als Gott seine Gnade. Das ist das Leistungsdenken. Und im Geist wandeln ist dann für mich übersetzt gewesen, ja, die perfekte Abstimmung auf Gott, oder? Wenn du es zur Perfektion drüber hast, wenn du alles genau richtig machst, wenn du schon gar richtig zur Zeit mit den Augen blinzelst, natürlich habe ich es nicht geglaubt, aber es ist wirklich so ein bisschen die Richtung, oder? So, für wem, welches Wort, was, genau. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, da kommt Jesus so viele Informationen über, wenn er so perfekt mit dem Vater synchronisiert ist, dann kann ich ja jeden Schritt, oder? Da muss er schauen, wo ist jetzt der Heilige Geist, wo ist jetzt da. Also, irgendwann wird es komisch, oder? Und das sind dann Grenzen, wo man irgendwann merkt, ja, das Denken, irgendwie verhebt es dann gleich nicht. Und der Leif Hetland hat das gesagt. Die Leistungsmentalität ist so, oder er hat es Waisenkind-Mentalität genannt. Wenn man in dieser Perspektive hockt, dann macht man etwas und bittet Gott, Gott, bitte segne das, was ich tue. Die Perspektive vom Kind von Gott heisst einfach, ich mache, was Gott segnet. Da hinten hockt Gott oder Jesus irgendwo im Himmel oben, schaut zu, was du machst. Und du bist da unten so am Arbeiten und hoffst, dass er das gut findet und dass er noch das segnet, oder? Da steht der Vater hinter dir, hat dir die Hände auf der Schulter und sagt, so, und jetzt gehen wir. Stell dir mal vor, ein menschlicher Vater, der weiss ja, dass sein Sohn oder seine Tochter Fehler wird machen. Das ist ja der Klassiker, da sagt man einem Kind, ja, langst nicht das Feuer an. Und dann geht es so ein bisschen näher. Und dann sagst du, nein, Achtung, es ist heiß, du musst aufpassen. Dann geht es noch ein bisschen näher. Und irgendwann hält es dann vielleicht das Mami aus und sagt, oh, dann setzt das Kind wieder weg. Und irgendwann, wenn man schaut, kommt ein riesen Schrei, es hat sich verbrennt, es hat gleich angelangt. Und das passiert vielleicht ein paar Mal. Also es gibt Kinder, die das ein paar Mal ausprobieren. Ich weiss nicht mehr, welcher das ich gewesen bin, aber irgendwie, und die machen das extra falsch. Und die Eltern haben überhaupt keine Krise. Also das Kind sündigt ja bewusst im Ungehorsam. Aber irgendwie halten wir das völlig locker aus. Und wenn das Kind 16 ist und nochmal auf die Platte muss lang, auch dann haben wir keine Krise. Dann fragt man, ja, hätte es wirklich müssen sein, aber an unserer Liebe zweifeln wir ja nicht am Kind. Die Beziehung zwischen uns ist okay. Wieso haben wir dann das Gefühl, dass es bei Gott anders ist? Ich habe es einmal so gefunden. Und ich habe festgestellt, was sich verändern darf, was sich verändert hat in dieser Zeit an der BSSM, ist mein Gottesbild. Gott steht immer hinter mir, auch wenn ich Fehler mache. Auch wenn ich sündige. Wenn ich genau weiss, das sollte ich nicht machen und ich mache es dann gleich. Gott steht immer noch hinter mir. Das heisst nicht, dass ich alles immer cool finde, was ich mache. Aber um das geht es meinem Herz gar nicht. Mein Herz muss wissen, dass Gott hinter mir steht. Dass er mich gern hat, dass er mich liebt, dass er mich annimmt. Und mein Denken verändert sich auch. Ich habe gemerkt, hey, ich darf nur noch das über mich glauben, was Gott über mich sagt. Wenn ich irgendwelchen anderen Stimmen, anderen Leuten, vor allem meiner Vergangenheit glaube, dann komme ich irgendwann in ein Problem hinein. Weil ich weiss nicht, die Vergangenheit ist so unsere Leistung, oder, von unserem Leben. Und das zeigt auch aus, wer wir sind. Wer bist du? Ja, ich habe die Ausbildung gemacht. Ich habe mich auch so vorgestellt, oder? Das ist Teil von unserer Kultur. Ja, ich mache die Ausbildung, ich habe den Job, ich leiste das und tue die Taten. Aber wer ich bin, als Sohn von Gott, das kann mir nur Gott selber sagen. Und die Reihenfolge ändert sich auch, wie das Zeug läuft. In der Leistungsmentalität heisst, zeig mir deine Tat und ich weiß, wer du bist. Und in der Gotteskind-Mentalität heisst es, sag mir, wer du bist und es wird deine Taten bestimmen. Du wirst nie Sachen machen, wo du nicht glaubst, dass du bist. Das geht gar nicht. Du kannst es vielleicht für so einen Monat, zwei aufrechterhalten. Aber wenn du nicht glaubst, dass du berufen bist, um die Welt zu verändern, ein On-Fire-Christ bist, dann wirst du auch nicht das machen können, was eben halt ein Weltveränderer, ein On-Fire-Christ machen kann. Und ich sage nicht, dass ich jetzt da durch das jetzt 3 Stunden pro Tag in Sprache bete. Nein. Ich habe gecheckt, dass ich nicht leisten muss, dass Gott durchbrechen kann. Dass seine Gnade, sein Wirken nicht von meiner Leistung abhängen. Für das habe ich noch ein kleines Beispiel. Und zwar hat der Schulleiter, der BSSM, der Chris Valentin, ein Beispiel erzählt. Er hat mal, ich weiss die Zahl nicht mehr so genau, aber irgendetwas in der Grössenordnung von 10.000 bis 30.000 Franken, also Dollar, bekommen von jemandem. Er war irgendwie tief in der Schulter gewesen, und dann ist einfach einer gekommen und hat ihm so 30.000 Stutz in die Hand gedrückt. Und er war natürlich völlig überwältigt gewesen. Und dann hat er erzählt, ja, eine Woche später, das war in der Kirche gewesen, irgendein Kirchenmitglied hat ihm das gegeben. Und eine Woche später hat er gemerkt, wie er dem immer ein bisschen ausgewichen ist. Es war ihm irgendwie komisch, irgendwie ein bisschen peinlich gewesen. Und er hat dann gesagt, ja, irgendein im Nachhinein festgestellt, er hat ihn zutiefst irgendwie geglaubt, dass er nicht liebenswert genug ist, dass die Person ihn gern hat. Und dann, wenn die Person ihn nicht gern hat, dann ist ja die Gefahr gross von der Enttäuschung für die Person, dass sie jetzt eine Fehlinvestition gemacht hat. Und von dem hat der Chris Angst gehabt. Und das ist einfach ein Beispiel, wie
obwohl man sich im Kopf vielleicht gar nicht bewusst ist. Das, was man eigentlich zuerst über sich selber glaubt, bestimmt aber doch, wie wir handeln. Ob wir es wollen oder nicht. Und wenn es um zwei Perspektiven geht, dann geht es eigentlich um den Prozess vom Umdenken. Oder? Wenn man jetzt da sitzt oder vielseitige Überlegungen macht, dann muss man irgendwie da rüberkommen. Und Jesus hat das auch so gesagt. Als er das Evangelium angefangen hat zu predigen, hat er gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das steht so als Zusammenfassung im Markus 1,15 steht das, dass Jesus, als er sein Ministry sozusagen angefangen hat, gesagt, hey, das Reich Gottes ist näher, die Zeit ist reif, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und tut Buße, das ist das Wort Metanoia auf Griechisch, das haben wir gerade im Unterricht. Das heisst, nicht nur tut Buße, das kann man auch mit denkt um übersetzen. So wie zumindest ist Noia, glaube ich, die Gedanken oder der Geist, der menschliche Geist. Und da geht es wirklich darum, dass man nicht nur umkehrt in dem, was man macht. Weil in meinem Leistungsdenken habe ich immer was machen gedacht. Es geht wirklich darum, denkt um. Denkt anders. Jetzt kommt eine neue Realität, jetzt kommt eine neue Wahrheit, jetzt kommt das Evangelium, wo alles nochmal auf den Kopf stellt. Und das erklärt dann auch relativ viel, wie die Jünger sich verhalten haben. Oder sie haben sie immer nicht ganz gecheckt. Jesus war immer ein bisschen anders gewesen, als sie es erwartet haben. Und sie haben es immer nicht ganz begriffen. Und manchmal hat mir das Mühe gemacht. Ich meine, wieso sind die so blöd gewesen? Ich habe mich wirklich manchmal gefragt, wieso sind die so schwer von Begriff gewesen? Ich habe das Gefühl, es hat wirklich mit dem zu tun, weil Jesus so anders war als das, was sich gewöhnt sind. Alles, was für sie logisch war, für Jesus logisch war, ist für sie unlogisch gewesen. Und Jesus ist nicht darum gegangen, dass sie immer die richtigen Antworten haben, wie im Leistungsdenken wichtig wäre. Sondern sie ist immer darum gegangen, sie mit einer anderen Wahrheit zu konfrontieren, dass sie lernen, umdenken. Dass neue Sachen anfangen, logisch werden. Und worum es wirklich geht, ist, dass wir verstehen, wer wir sind. Und natürlich logischerweise auch, wer Gott ist. Weil wer Gott ist, bestimmt, wer wir sind. Weil er ist ja unser Schöpfer. Seine DNA liegt in uns. Wir sind sein Handwerk. Und wer ein Problem hat, auch mit sich selber, wie man sich selber sieht, mit Minderwertigkeit und so, dann wage ich mal eine Vermutung anstellen. Stimmt nicht immer. Aber eine Vermutung ist, ist dein Gott zu klein? In deiner Vorstellung. Das haben wir auch in der Schule, das war ganz interessant, in der Psychologie. Wie ein Mensch sich entwickelt. Wir lernen eigentlich als Kind die Realität in Gedanken abbilden. In der Praxis heisst das so viel wie, ein Baby, das irgendwo im Bett liegt, muss lernen, dass wenn ich das Spielzeug aus seinem Sichtfeld rausnehme, dass dann nachher immer noch existiert. Und das ist am Anfang nicht so, oder? Kaum sieht das Baby nichts, ist es ruhig und es ist irgendwie nichts. Und kaum kommst du wieder, dann, eine riesen Sache. Und das gleiche mit dem Spielzeug. Am Anfang ist das Spielzeug cool, wenn man es anhebt, und wenn es nicht sieht, dann ist es wie weg. Und mit der Zeit lernt es, das Spielzeug ist da hinten, und dann fängt es an, nach dem Spielzeug zu greifen, wo vielleicht auch außerhalb vom Sichtfeld ist. Und man muss, das Kind muss wie lernen, hey, wie sieht das die Realität aus? Und darum sind die Kinder auch ganz anders wie wir Erwachsenen, weil ihre Realität sieht noch ganz anders aus. Das ist viel weniger lang abgebildet worden, wie bei uns. Und Gott in unseren Gedanken ist auch ein Abbild. Und vielleicht ist das Bild noch ein bisschen verzerrt. Und vielleicht ist Gott noch ein bisschen klein. Und vielleicht ist Gott ein bisschen weniger stark als deine Leistungen. Oder ist er gebunden bei deinen als deine Fehler. Wer ist grösser? Gott? Oder das, was du kannst leisten? Und um das Umdenken geht es. Und das Motto ist, es ist illegal, etwas über dich zu denken, was nicht Gott über dich denkt. Wie die Bibel sagt, wir haben Gedanken von Jesus, auf Englisch, we have the mind of Christ. Also so wie Jesus denkt hat, sollen wir auch denken. Und es ist uns gegeben worden von Gott. Und da kommt noch das zweite Motto dazu. Das sagt der Bill Johnson, der Gemeindeleiter dort. Der einzige geschlossene Himmel ist zwischen deinen Ohren. Es geht nochmal aufs Gleiche zurück. Hey, Gott, wir haben so viele Zusagen von Gott. Im Epheser Kapitel 1 steht sogar, dass wir alle Segen in Jesus schon haben. Glauben wir das? Können wir das annehmen? Und das Wichtige geht jetzt darum, es ist ganz wichtig, Lügen, die wir glauben, falsche Wahrheiten mit der Wahrheit zu ersetzen. Aber das eigentliche Ziel ist, dass wir so viel Wahrheit glauben, dass wir die Beziehung mit Gott enger leben können. Es geht immer auf Gott schlussendlich zurück. Und das ist der Schlüssel, Gott selber, die Beziehung mit Gott. Wie wenn man nie genug gut ist, wenn man immer etwas leisten muss, wenn Gott der kritische Bewerter von meinen Taten wird, dann getraue ich mich im Innersten, im Herzen gar nicht zu ganzen Gott an. Vielleicht getraue ich mich nicht mal ehrlich zu sein mit Gott. Vielleicht habe ich eben auch Angst wie der Chris Wellington, der nicht zu dem Mann hat wollen gehen, weil er das Innerste ein bisschen Angst hatte, ob der nicht echt enttäuscht wäre. Kann sein, dass zum Teil auch gewisse Angst aufkommt, das war bei mir ganz sicher so gewesen. Dass Gott halt einfach ein bisschen enttäuscht ist. Er hat mich schon gern, oder? So wie man es lernt in der Kirche. Ja, die sind zwar ein bisschen mühsam, aber die musst du jetzt gleich gern haben. So habe ich gedacht, dass Gott über mich denkt, oder? Ich bin zwar ein bisschen mühsam, ein trauriger Tropfen, aber jetzt muss er mich halt gleich ein bisschen gern haben. Und so ist Gott nicht. Gott ist ein guter Vater. Gott steht hinter mir. Und das Gleiche wird auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn klar. Dort geht der jüngere Sohn weg, schmeißt alles das Geld zum Fenster raus, kommt zurück. Der Vater macht eine riesen Fete. Und nachher kommt der ältere Bruder. Und ich habe mich immer viel mehr mit dem älteren Bruder identifiziert, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe nie so als Teenager, nie meine wilden Zeiten gehabt, wo ich da irgendwo abstürzt und sowieso, das habe ich in dieser Phase habe ich irgendwie nicht so durchgemacht. Und für mich war immer so ein bisschen, der ältere Bruder ist dann gekommen, hat zum Vater gesagt, hey, jetzt habe ich die ganze Zeit, wo er da irgendeinen Scheiß gemacht hat, alles richtig gemacht. Jetzt habe ich so viele gute Taten in deinem Haus vollbracht, jetzt habe ich alles geleistet, ich habe immer für dich gearbeitet. Und jetzt komme ich nicht mal ein Böckli über für meine Kollegen und jetzt geht das Maschkalb flöten für die jungen Brüder, oder? Und das ist ganz klare Leistungsmentalität. Das ist doch typisch, oder? Und das ist auch die Mentalität der Pharisäer. Sie haben es zwar richtig wollen, aber sie haben immer auf die Leistung geschaut. Und wenn man auf die Leistung schaut und das will machen, dann kommt es einfach relativ schnell dann nicht mehr so gut, wie bei den Pharisäern auch. Und die Antwort vom Vater ist ja dann, hey, alles, von mir gehört, gehört dir. Für mich klingt das so nach Epheser 1, oder? Hey, wenn du mal das Maschkalb schlachten wolltest, mit deinen Kollegen, hättest du es im Fall nehmen können. Und meine Vermutung ist, dass der ältere Sohn gar noch nie mit dem Vater darüber geredet hat. Er hat ihn doch noch nie gefragt, sonst hätte doch der Vater gesagt, hey, kannst du es haben? Ich weiss nicht, vielleicht hat er sich mit seinen Taten irgendwie so möglichst schnell wollen häckseln oder was auch immer, dass der Vater endlich mal beeindruckt ist und ihm dann etwas gibt. In so Aufmerksamkeit bekommen, weil er gar nicht gecheckt hat, dass der Vater ihn einfach eigentlich wirklich gern hat und er muss sich nicht das den Platz verdienen bei ihm. Genau. Und das ist das, was sich bei mir eingebrannt hat. Die Vater-Sohn, Vater-Tochter-Vorstellung. Wenn ich mir den guten Vater vorstelle, dann ist das immer noch relativ menschlich, aber schon mal ein sehr guter Ansatz. Und ich habe auch noch eine Aussage gehört, was die einen Leute das Gefühl haben, wie Gott sie behandelt. Da würde noch, wenn das Menschen zu ihren Kindern machen, wäre die schon lange im Gefängnis wegen Kindermissbrauch. Ja, Gott hat mir eben da verletzte Knie, ja, das ist wahrscheinlich von Gott. Ja, er tut mir da durch die Krankheit etwas lernen. Er hat so viel Frucht aus dem Leiden, oder? Also, wenn ich meinem Sohn mit dem Knüppeleis auf den Fuß gebe, dass er nachher zum Spital muss operieren, dann gehe ich ins Käfig. Und wenn ich meinen Sohn umbringe, oder der Kollege vom Sohn, dass er ein paar Charakterlektionen lernt über das Leiden und das Leben, dann, ja. Verstehen, das geht wie nicht auf. Die Frage muss man anders beantworten. Gott ist ein guter Vater. Und ich möchte euch herausfordern, besteht euer Gottesbild, der Vater-Sohn oder Vater-Tochter-Check. Immer wenn Gott etwas sagt, nehmt den Filter für ihn. Und überlegt euch. Weil Jesus sagt, hey, wenn ihr schon, wo böse sind, wisst, wie ihr euer Kind gute Gaben geben wollt, wie viel mehr der Vater im Himmel. Und im einen Evangelium steht der Heilige Geist und im anderen steht gute Gaben oder einfach, wie viel mehr der Vater. Genau. So, jetzt habe ich mir überlegt, was wir machen sollen. Und ich habe das Gefühl, es lädt einfach Gott zusammen ein. Jetzt habe ich euch etwas erzählt, habe ich mir so ein bisschen Zeugnis, Inhalte und so weiter. Aber der Punkt ist, im Kopf wissen und hören weiss man ja viel. Aber es muss eben ins Herz aber rutschen. Und für das brauchen wir eine Begegnung mit Gott. Und das muss nicht eine Trance sein, irgendwo am Boden schüttelnd und umkehren und was auch immer. Oder was auch immer in eurem Kopf die ultimative Gottesbegegnung ist. Bei mir ist das so ein bisschen in dieser Richtung. Genau. Ich hatte das nie gehabt und Gott hat mich gleich verändert. Und es hat gleich noch funktioniert. Also ich lade euch zum Aufstehen, zum Anliegen, zum was auch immer so, wie ihr von Gott empfangen wollt. Fühlt euch frei. Vater, danke, bist du gut. Danke, ist Jesus gekommen und gestorben am Kreuz für die Beziehung mit dir. Und Jesus, der die perfekte Offenbarung ist vom Vater, hat uns die Vater-Sohn-Beziehung mitgegeben. Und die wollen wir leben. Heilige Geist, ich lade dich ein. Ich lade deine Liebe ein. Sprich zu unseren Herzen. Pol uns um. Ich habe den Eindruck von einer tiefen Freiheit, die Gott euch beschenken will. Gottes Kraft schafft immer Freiheit. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr seid im Thronsaal bei Gott. Es hat so einen grossen Thron, wo Gott, der Vater, drauf hockt. Und ihr steht davor. Seht ihr den Vater? Es geht jetzt gar nicht darum, wie genau das ihr seht oder wie ihr das euch genau vorstellt. Er sitzt einfach dort und er schaut dich an. Und ich hoffe, ihr spürt seine Liebe. Seine Liebe kommt nämlich genau jetzt zu euch, in euer Herz. Er streckt seine Hand aus nach dir und sagt, komm. Weil der der rechte Platz vom Kind ist nicht vor dem Thron, sondern es ist auf dem Schoß vom Vater. Ja, dein Vater ist König, aber es soll er erstmal einfach dein Vater. Er muss nicht immer auf dem Thron hocken, dass er weiss, was er, wer er ist. Und er braucht nicht deinen Lobpreis, dass er weiss, dass er Gott ist. Er kann in einer Krippe geboren werden und hat noch immer noch keine Identitätskrise. Gott hat kein Problem mit sich demütigen. Und es ist ihm vollen Ehre, dass ihr zu ihm gehört. Er hat ehrenvolle Wesen geschaffen, wo er euch gedacht hat, wo er euch geschaffen hat. Und jetzt geht ihr mal zum Vater und hockt mal auf die Schoss. Und ich habe das Gefühl, Gott wird jetzt zu euch reden. Ich sage jetzt nicht, was passiert. Ich glaube, das ist für jeden anders. Vielleicht sagt er etwas. Vielleicht macht er etwas. Vielleicht gibt er euch ein Geschenk. Vielleicht sitzt ihr einfach dort und es passiert nichts. Aber ihr seid einfach bei Gott im Schoss. Und wenn es schwer fällt, sagt Gott, hey, mir fällt es schwer, ist okay. Fragt doch Gott, was er von euch denkt. Und wenn es noch etwas an euch selber hat, das euch stört, dann hebt ihr mal das an. Sind mutig. Und sagt ihm, was denkst du denn über das? Und ich möchte euch einfach ermutigen, egal wie ihr von Gott kommt, ob ihr euch so Sachen vorstellt, was übrigens absolut ein legitimer Weg ist, vor Gott zu kommen, holt euch immer die Sachen ab. Bevor ich da hergekommen bin, habe ich Gott gefragt, du, was denkst du jetzt darüber? Wie siehst du mich? Ich muss es jeden Tag hören. Und er sagt es mir jeden Tag. Und es ist manchmal ein bisschen verschieden. Aber es ist super. Und wenn man das viel macht, irgendwann, also ich habe auch schon Sachen gehört, es ist wie bei der Prophetie, beim hörenden Gebet, wie immer wir das nennen. Manchmal muss man auch ein bisschen filtern. Weil manchmal kommen nicht immer alle Gedanken von Gott. Aber das ist okay. Amen.